darf heute ein paar Gedanken mit euch teilen über das Johannesevangelium. Und zwar befinden wir uns in Johannes Kapitel 8. Und ich möchte den Text mit uns lesen und dann möchte ich gern beten noch. Johannes Kapitel 8. Ich lese die Verse von Vers 31 weg bis Vers 36. Das ist nur ein kurzer Abschnitt, aber wie wir merken werden, ist es ein ganz entscheidender Abschnitt. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklave gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Herr, ich danke dir für dein Wort, das du uns heute geben möchtest. Und ich bete, dass du uns offene Herzen schenkst und offene Ohren, offene Augen, dass wir die anschauen können, dass wir verstehen dürfen, was du meinst mit dem, was du da sagst, und dass es eine Auswirkung hat auf unser Leben. Ich bete, dass du einfach die Worte jetzt segnest, Herr, dass du das auch wegnimmst, was nicht dazugehört, was nicht wichtig ist, dass nur das wirklich ankommt, was du sagen möchtest. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Ich werde jetzt ganz frech sein, tut mir leid, dass mein Kaugummi los hat dann wäre. Die Freiheit nehmen wir jetzt einfach, sonst ist das ungut. Es gibt zwei Sachen, die man nicht vergessen sollte als Prediger. Erstens einmal den Kaugummi aushatteln und zweitens den Hosenschlitz zu machen. Es gibt nichts Unangenehmeres, wenn du vorne stehst und du überlegst plötzlich, hoffentlich ist jetzt nicht der Hosenschlitz offen. Ich weiß nicht, ob das von euch schon mal jemand erlebt hat, vielleicht geht es an mir so, gell? Das ist ganz komisch, das Gefühl. Man traut sich da nicht abschauen und man traut sich nichts tun, gell? Jetzt werden sie mich jedes Mal beobachten. So, na. Entschuldigung, es soll nicht lustig werden jetzt da. Ja. Danke für eure Nachsicht. Ja, ich habe ein paar Gedanken gemacht und ich hoffe, dass es euch hilft, den Text zu verstehen und dass es auch eine Auswirkung hat auf unser Leben, wenn wir das verstehen, was Jesus uns da sagen möchte. Ich erkläre ganz kurz, um was es da ganz grob geht in diesen Versen. Wir haben ja letzte Woche die Predigt vom Herweg gehört, lassen wir jetzt alles da war, aber der Herweg hat letzte Woche gepredigt, und zwar über das, was Jesus davor sagt. Das ist eigentlich das Evangelium pur, nur war das halt so, dass die Juden, die zugehört haben, vieles nicht verstehen können. Ja, und immer wieder sagt er ihnen, ihr werdet in eurer Sünde sterben, ihr könnt nicht dahin kommen, wo ich bin, und zum Schluss sagt er dann, erst wenn ihr mich erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Ich habe mal gehört, es gibt Ausleger oder Bibeltheologen, keine Ahnung, die sagen, wenn da steht, dass ich es bin, dass das S gar nicht drinnen steht, dass da steht, ich bin, dass ich bin. Und dass das eigentlich ein ganz starker Hinweis ist, dass er wirklich Gott beansprucht, Gott selber zu sein. Gell? Ja, und dann ist der letzte Vers, den möchte ich noch kurz vorlesen, eben da steht, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, das ist Vers 28, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht alleine gelassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue. Und als er dies redete, glaubten viele an ihn, steht da. Und dann eben redet Jesus zu denen, die da geglaubt haben. Und ja, man merkt dann im Verlauf des Gespräches, dass sie zwar geglaubt haben, aber wahrscheinlich so geglaubt haben, wie viele damals an einen Rabbi geglaubt haben. Ja? Da ist ein neuer Rabbi, der erzählt wunderbare Sachen, das klingt wirklich stark, und vieles ist dabei, das muss ja stimmen, weil er hat Vollmacht, wenn er lehrt, er tut Wunder und Zeichen und das Volk sieht einfach, da muss mehr dahinter stecken. Und sie fangen an, das wirklich ernst zu nehmen und das zu glauben. Wie ernst, wissen wir nicht, wie dieser Glaube wirklich ausschaut, ob sie dann wirklich einen lebendigen Glauben finden in Jesus, ob sie dann wirklich eines Tages voll errettet werden, denn im Laufe des Gesprächs merken wir, dass sie eigentlich immer noch sehr blind sind. Vielleicht sind sie ja eher interessiert, dass sie dann jetzt mit ihm mitlaufen als Jünger und dann auch vielleicht wieder ein paar Wunder sehen oder ein paar Zeichen und dann vielleicht wieder eine tolle Predigt hören von ihm, die ihnen wirklich durch und durch geht. Denn als Jesus mit ihnen dann über diese wahre Jüngerschaft redet, wenn er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, da antworten sie ihnen dann, ja, eigentlich sind wir ja gar nicht Gefangene, wir sind ja keine Sklaven. Vor was willst du uns befreien? Man merkt, sie haben diese geistliche Sichtweise nicht, sondern sie sind ganz in diesem Irdischen noch gefangen und sehen sich selber als freie Menschen, obwohl sie das ja eigentlich auch gar nicht sind. Gell? In Wirklichkeit sind sie in dem Moment, wo sie das sagen, ja eigentlich unter römischer Herrschaft und waren die letzten einige hundert Jahre permanent unter Herrschaft fremder Mächte. Und dann sagt ihm Jesus, ja, es geht aber nicht um diese Knechtschaft, um diese Beherrschung, sondern es geht darum, dass jeder, der was die Sünde tut, ein Sklave der Sünde ist. Und davon müsst ihr frei werden. Und das kann nur der Sohn. Der Sohn kann euch wirklich frei machen. Die Knechtschaft der Sünde und die Freiheit in Jesus. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt drei Punkte. Der erste Punkt wird sein, dass wir uns genau anschauen, was es bedeutet, ein Sklave der Sünde zu sein. Ich denke, wenn wir über in der Krankheit reden zum Beispiel, da musst du ja wissen, was die Symptome sind, wie das genau ausschaut, bevor du was dagegen tun kannst. Wenn du gar nicht weißt, was das genau ist, dann ist das immer so ein Rätsel im Kopf und dann versuchst du halt irgendwie so dahin zu leben, dahin zu wursteln. Dann wollen wir uns anschauen, was es wirklich bedeutet, dass Jesus uns frei macht. Und zum Schluss, was es heißt, ein wahrer Jünger zu sein. Verzeiht mir, wenn ich nicht so der strukturierteste Mensch bin. Mir geht oft das Herz über, aber ich werde bemühen, dass ich das chronologisch so mache. Okay. Ja, machen wir ganz einen kurzen Abstecher in das erste Buch der Bibel, in 1. Mose. Ich brauche das jetzt nicht aufschlagen, aber wir wissen, was da steht. Das ist die Schöpfungsgeschichte, ist der Beginn. Und Gott schafft da ein ganzes Universum, schafft die Erde auf eine wunderbare Art und Weise, setzt den Menschen auf diese Erde und das alles, was Gott rundherum gemacht hat, ist dazu da, um den Menschen dienlich zu sein. Alles, was Gott gemacht hat, die Pflanzen, die Tiere, die Sonne, die ganzen Berge, alles, was du siehst, dient dem Menschen zur Freude, zur Nahrung, einfach, dass der Mensch sich da drin wohlfühlt. Also alles ist für den Menschen geschaffen. Aber im Menschen drinnen, da hat nur einer das Recht gehabt zu sein. Und das war Gott selbst. Er war im Menschen. Also rundherum das ganze Geschaffene, im Menschen drinnen nur Gott. Und somit hat der Mensch eigentlich über die Maßen alles gehabt. Er hat nicht nur dieses Universum gehabt und diese Welt, sondern er hat in Gott alles gehabt. Das ist ja nicht alles, was wir da haben. Auch nicht das Universum, das ist auch nicht alles. Sondern Gott ist alles in sich. Und das hat der Mensch gehabt. In sich. Das andere war außen. Das war dienstbar, das war schön, angenehm, hat ihm Nutz gebracht, aber in ihm war Gott. Und mit dem Sündenfall ist dann Folgendes passiert. Der Mensch hat den Wunsch gehabt, diesen Platz im Herzen selber einzunehmen. Er wollte jetzt der kleine Gott sein. Oder eigentlich wollte er ein großer Gott sein, aber das ist nicht möglich. Ja, die Schlange hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch hat gesagt, ja, das klingt gut. Sein wie Gott. Und plötzlich hat es da einen Herrschaftswechsel gegeben. Und Gott hat vorausgesagt, dann werdet ihr sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst, wenn ihr das vorhabt, wenn das euer Wunsch ist. Ihr werdet sterben, ihr werdet losgelöst sein von mir, vom Leben. Und dann, wenn ihr selber Götter seid in eurem Herzen, dann müsst ihr selber dafür sorgen, dass das alles da drinnen voll wird. Das ist der Fluch. Und das ist die Knechtschaft der Sünde. Ab dem Moment, wo Adam und Eva diese Entscheidung getroffen haben, waren sie verantwortlich, dass das da drinnen ausgefüllt wird, was vorher Gott war. Das musst du einmal vorstellen. Und womit haben sie das versucht auszufüllen? Womit versucht der Mensch das heute auszufüllen? Mit all dem Geschaffenen, was rundherum ist. Was vorher eigentlich nur nutzbringend für den Menschen war und eigentlich nur angenehm war für ihn und was er halt einfach genießen hat dürfen, das ist jetzt zu seinem Sklaven geworden, zu seinem Sklaventreiber geworden. Und du brauchst nur in dein eigenes Leben schauen, ich brauche nur in mein eigenes Leben schauen, was für Dinge uns jeden Tag durch den Kopf gehen, was uns alles vereinnahmt, was wir alles hinterherrennen, was wir alles haben wollen und brauchen, damit wir glauben, dass es uns dann besser geht. Damit das irgendwie voll wird da drin im Herzen. Okay. Haben wir eine grobe Vorstellung, was das heißt. Und was gleichzeitig passiert ist, ist eine Feindschaft gegen Gott. Denn diesen Machtbereich versucht der Mensch mit aller Kraft zu schützen. Hast du das schon mal erlebt, wenn du mit jemandem über das Evangelium geredet hast oder über Jesus, dass ein Mensch sofort vorsichtig geworden ist? Da wird jetzt sein Machtbereich angegriffen. Das ist ja seine Freiheit, die er hat. Da darf er tun und machen, wie er will, weil er ist ja der kleine Gott. Und jetzt will ein anderer plötzlich da irgendwie den Finger drauflegen. Ja, das geht nicht. Wenn ich Menschen erzähle, wie ich lebe und was ich für Vorstellungen habe vom Leben und vom Glauben, die fragen mich alle, ob ich einen Vogel habe. Das ist ja das langweiligste Leben und du gibst dir alles auf, du hast überhaupt nichts mehr, was du tun kannst. Das ist ja nicht mal lustig und schön, wenn du so eingeengt lebst und jetzt alles tust, was Gott will. Das ist ja verrückt, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass einer so viel Freiheit aufgibt. Und der merkt in Wirklichkeit nicht, dass er voll in der Sklaverei drin gefangen ist. In diesem Kreislauf, wo er immer wieder schauen muss, dass das voll wird. Und wir wissen alle, wir schaffen das niemals. Wir schaffen das niemals. Es ist ein Ding da und es kommt das Nächste. Und da kommt eine Krankheit, vor der wir uns schützen müssen und das schaffen wir nicht und da kommt das und da kommt das. Wir werden das niemals schaffen. Und diese Feindschaft mit Gott, die zieht sich dann durch die ganze Bibel. Und wenn wir beobachten, was da im Johannesevangelium, was wir schon gehört haben, ist natürlich jetzt länger her, aber in Kapitel 5 ist ein ganz entscheidender Einbruch in dem Johannesevangelium. Da hält Jesus am Teich Bethesda einen, sag mal, Krüppel, darf man das überhaupt sagen? Was ist das? Krüppel, also einen Lahmgeborenen oder war er gelähmt? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall war er 38 Jahre lang, hat er nicht gehen können, gell? Und dann hält Jesus ihn und sagt: Steh auf, nimm den Matratzen und geh umher. Und er hat das blöderweise auf einen Sabbat gemacht, wo die Juden ganz klare Vorstellungen gehabt haben, was man dort machen darf und was nicht. Das Problem war dabei, dass es nicht Gottes Vorstellungen waren, sondern das waren die jüdischen Vorstellungen, die Traditionen. Ja, Gott hat das Sabbatgebot gegeben, wo der Mensch ruhen soll an einem Tag. Aber Gott hat nicht gesagt, und da darfst du dich mal trotzdem nicht aufheben und du darfst nicht nur so viele Schritte machen und du darfst, keine Ahnung, Jesus, glaube ich, wird sogar mal konfrontiert, weil er eben auch einen Sabbat hält und dann sagt Jesus zu den Pharisäern, sagt er, ja, was ist eigentlich, wenn bei euch am Sabbat ein Nutztier, eine Kuh oder ein Rind irgendwo reinfällt in ein Loch? Lasst uns dann da drin verrecken? Ja, na, das nicht, weil das ist ja dann mein Eigentum und da muss ich schon aufpassen. Das ist wieder dieser Machtbereich. Das gehört ja mir, das schadet mir, wenn das weg ist. Und Jesus sagt dann, ja, also ein Rind darfst du auserziehen, aber einen Menschen darfst du nicht heilen. Ist das wirklich eure Sichtweise? Und da ist es eben das Gleiche. Sie nehmen Anstoß daran, weil er das am Sabbat tut. Er heilt am Sabbat, ist ja unmöglich. Und noch dazu befiehlt er dem, umzugehen, ist es ja noch unmöglicher. Und dann behauptet er sogar noch, dass er selber Gottes Sohn ist. Er macht sich Gott gleich. Und ihre Überlegung ist, dass sie sagen, in Vers 18 steht das, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten. Also den Entschluss, ihn zu töten, haben sie schon vorher gefasst. Ja, ganz klar, der Herrschaftsbereich wird angetastet. Sie sind die Machthaber in diesem religiösen System. Sie haben alles unter Kontrolle. Es geht ihnen gut, sie haben Ansehen, sie haben materialistisch wahrscheinlich auch eine gute Absicherung. Und sie wissen ja am besten Bescheid über alles. Und jetzt kommt da dieser Jesus und tastet diesen Machtbereich an. Sklaven der Sünde. Und es gipfelt dann in dem Wunsch, ihn zu töten. Und das ist eigentlich der Höhepunkt der Sünde, der Sklaverei der Sünde. Dass die Menschen wirklich dann hergehen und den Sohn Gottes, Gott selbst, ans Kreuz nageln. Jetzt haben wir eine kurze Vorstellung davon, was diese Sklaverei der Sünde ausmacht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns rudert in diesem System immer noch mit. In diesem knechtischen Sklaverei. Jeder von uns. Immer wieder. Und dann kommt Jesus und sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ja, also menschlich gesehen würdest du sagen, Freiheit hast, ich kann tun und lassen, was ich will. Und keiner sollte mich daran hindern. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert, das wissen sogar alle anderen Menschen, auch die, was nicht an Gott glauben, wissen, dass das nicht funktioniert. Ein paar gibt es zwar, die was das ignorieren. Aber deswegen gibt es ja Gesetze und deswegen haben die Menschen auch generell gesagt, wir definieren Freiheit so, wir tun, was wir wollen, in dem Bereich, wo es keinen anderen schadet. Das ist wirklich Freiheit. So definiert heute Wikipedia Freiheit. Ich kann das tun, was ich will, solange niemand anderen damit verletzt. Das, so sehen sie das. Und in Wirklichkeit hat das mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Gell? In Wirklichkeit sind sie immer noch in diesem knechtischen Radl drinnen. Und man muss auch dazu sagen, du kannst der frommste Mensch sein. Du kannst dein ganzes Leben lang in Afrika verbringen und kleine Kinder dort versorgen und ihnen helfen und dann mit 80 Jahren sterben und du bist trotzdem ein Sklave der Sünde, wenn der Sohn dich nicht freigemacht hat. Weil dann bist immer noch du der, der auf dem Thron sitzt und immer noch du der, der sich dadurch etwas erfüllt, der sich versucht, diesen Platz auszufüllen. Ja, das ist jetzt, muss jetzt gar nicht moralisch schlecht sein. Im Gegenteil, das ist ja oft sehr moralisch sehr gut. Vielleicht noch ganz einen kurzen Einschub möchte ich noch machen, weil mir das auch so aufgefallen ist. Gell? Jesus sagt ja da im Kapitel, im Johannes Kapitel 8, sagt er ja, zu denen, die glauben, wenn ihr wahrhaftig Jünger sein wollt, gell? Ich denke, das ist auch ein Punkt. Wir können Jesus Glauben schenken. Wir können ihm vertrauen. Wir können ihm sogar vertrauen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden bezahlt hat. Wir können sogar wissen und Sicherheit haben, dass wir sagen, oh, und darum weiß ich, ich komme in den Himmel. Ja, ich glaube das. Und wir können trotzdem keine wahrhaften Jünger sein. Das können wir trotzdem machen. Wir können trotzdem uns selber auf den Thron sitzen und versuchen, weiter zu regieren. Und immer wieder mal wird Jesus uns da aufschufen und sagen, komm doch und trau um. Hör doch auf damit. Das geht. Es gibt da die Situation, wo Jesus sagt, es sind viele unter euch, die was sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen Wunder und Zeichen getan. Gibt es auch in dieser Welt. Viele Menschen, die was ganz klar behaupten, Christen zu sein und die sogar Wunder und Zeichen tun und die sogar wirklich ihm dienen. Und Jesus sagt, geht weg von mir, ich habe euch nicht gekannt. Das ist eine ernste Warnung. Was heißt es dann wirklich, frei zu sein? Was heißt es dann wirklich, ja, in dieser Freiheit zu leben, nicht mehr Sklave der Sünde zu sein? Wir haben heute schon etwas Tolles gelesen, und zwar das war der Römer Kapitel 6, wo der Paulus das aufgreift und der Paulus versucht es oder macht es theologisch verständlicher. Was ob es verständlicher dann wirklich ist, ich finde schon, ich finde, das ist echt eine ganz eine tolle Aussage, die er da macht. Es ist ja im Prinzip alles, was im Neuen Testament steht, in den Briefen, ist im Prinzip nur eine Auslegung vom Neuen Testament, gell? Also von den vier Evangelien. Ja. Der Paulus geht her und sagt da, ich lese jetzt nur ein paar Verse vor, oder wisst ihr nicht, ab Vers 3, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, dass wir begraben worden sind durch die Taufe im Tod, damit wir wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Da sagt er nur mal, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Und im Galaterbrief sagt der Paulus das nur einmal, die Stelle kennt wahrscheinlich jeder von euch, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Was heißt es? Wir sind mit Christus gekreuzigt. Also ich denke, wir müssen überlegen, wenn Jesus Christus ganz Gott und ganz Mensch war und am Kreuz für unsere Sünde bezahlt hat, dann hat er einerseits als Gott bezahlt und damit unsere ganze Schuld weggenommen, weil ein normaler Mensch kann ja nicht die ganze Sünde wegnehmen von der ganzen Menschheit. Aber Gott kann es. Er ist so groß und so herrlich und so wunderbar, dass es ausreicht, wenn er stirbt, dass alle frei werden. Und gleichzeitig hat er auch seinen eigenen Körper da aufnageln lassen. Die Hände und die Füße. Und sein Leben auf dieser Erde war nichts anderes, als wie Gottes Willen zu erfüllen. Wir haben gerade vorher gelesen, in den Versen Johannes Kapitel 8, da steht, dass er alle Zeit das Gott Wohlgefällige tut. Immer tut er das Wort Gott Wohlgefällige. Sein ganzes Leben lang sucht er nur den Willen des Vaters, geht ihm den Weg bis zum Schluss am Kreuz. Der Philipperbrief beschreibt es, er geht in die tiefste Tiefe hinab, lässt sich aufs Kreuz nageln und mit den angenagelten Händen, die er nicht mehr bewegen kann, also das ist wirklich das Äußerste an Selbstaufgabe, was du noch machen kannst, du kannst nicht einmal mehr die Hände bewegen, mit den angenagelten Händen reißt er dem Satan die Menschen aus der Hand. Und mit den angenagelten Füßen, lesen wir, zertritt er dem Satan den Kopf. So, da war nichts mehr zu machen, du hast die nicht mehr bewegen können. Das ist die geistliche Wahrheit. Und wenn wir mit Jesus Christus mitgekreuzigt sind, wann sind wir dann? Wann sind wir dann am tiefsten mit ihm verbunden? Wenn unser eigenes Ich, das da auf dem Herz, im Herzen drinnen regieren will, wenn das mit auf dem Kreuz oben ist, da oben, aufgenagelt, bewegungsunfähig. Und ganz praktisch heißt es, wenn ich zum Beispiel da herinnen sitzen würde und mir stoßt irgendwas auf, es ärgert mich, keine Ahnung, die Dekoration. Gell? Es gibt da herin keine Dekoration. Was ist das für Gemeinde? Es ärgert mich. Das ist ganz ein banales Beispiel. Gell? Und so, da fühle ich mich einfach nicht wohl. Wer fühlt sich denn da nicht wohl? Das ist der was da auf dem Thron sitzt. Das bin ich. Ich fühle mich nicht wohl. Wenn Jesus da auf dem Thron sitzen würde, dann würde da einer gehen und würde das gar nicht beachten. Vielleicht würde es beachten und jemand anderen loben, weil ich den einfach einen Dienst tun möchte, aber ich würde es prinzipiell nicht beachten, weil ich mir denke, ja, es geht ja nicht um die Dekoration, es geht ja um Jesus. Es geht ja darum, dass Menschen von ihm hören. Gell? Und wenn es dazu dient, dann ist es super. Aber ich würde mich nie darüber beschweren, dass jetzt keine Dekoration hängt. Wenn mich einer nicht gegrüßt hat in der Gemeinde, boah, ich bin einer gekommen und die hat mir nicht die Hand gegeben. Boah, dann sitze ich in der Bank drin und denke mir, oder bei uns auf die Sessel, das ist eine Frechheit. Bin ich weniger wie die anderen? Wer sitzt da auf dem Thron? Da kämpft der Matthias drinnen und sagt, das ist ungerecht, das ist lieblos, das ist nicht schön. Was ist, wenn Jesus auf dem Thron sitzt? Ich habe in Jesus alles. Ich habe alles. Da hat einer vergessen, mir die Hand zu geben. Ist das schlimm? Aber das sind jetzt banale Sachen, gell? Obwohl das kann schon zu etwas Kritischem werden, ja, wenn du wirklich da die Herrschaft nicht loslassen willst. Aber was ist, wenn es wirklich darum geht, dass die einer wirklich was Schlimmes sagt über die? Oder dass die einer verleumdet? Was lesen wir da im 1. Petrusbrief, Kapitel 2? Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtete, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinauftrug, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen. Er hat uns ein Beispiel hinterlassen. Er ist diesen Weg gegangen in der völligen Einheit mit dem Vater. Und er wollte nur den Willen des Vaters tun. Alles andere war ihm nicht wichtig. Auf seinem Thron, in seinem Herzen, auf dem Thron, ist Gott der Vater gesessen. Und alles andere war für ihn nicht wichtig. Und er ist wahrscheinlich keine Sekunden über diese Erde gegangen, ohne dass er einfach nur die Augen hätte aufheben brauchen und er hätte sofort eine Verbindung mit dem Vater gehabt. Sofort. Er hätte hinter allem, was er gesagt hat, hätte er auch Amen setzen können. Kannst du das in deinem Leben, dass du hinter allem, was du sagst, auch Amen setzt? Boah. Ja, es ist leider nicht so, gell? Aber das ist das Vorbild, das er uns gegeben hat. Und in seinen Fußspuren sollen wir nachwandeln. Und er sagt auch, dass der Jünger nicht größer ist als der Meister. Und wenn er sich so tief abgebeugt hat, wenn er so tief abgegangen ist, weil ihm nur noch der Wille des Vaters wichtig war, und der war, verlorene Menschen zu gewinnen, wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft zu ihm. Was ist dann unser höchstes Ziel im Leben? Wer sitzt dann auf unserem Thron, wenn das das Vorbild ist? Und ich möchte ganz kurz etwas vorlesen aus Johannes Kapitel 17, wo Jesus für seine Jünger betet. Ja. Ein paar Verse, der Vers 16. Da spricht er zu seinem Vater und sagt, die Jünger, also sie, sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Eins, enger geht gar nicht mehr. Und eins hast übereinstimmend einig. Ja? Es geht nicht mehr enger. Das heißt, in meinem Leben, ich will nichts anderes mehr tun, als für das, was Gott will, was er will. Und alles, was da drinnen dagegen ist, was auf dem Thron sitzt und sich dagegen auflehnt, das muss ans Kreuz, immer wieder. Und wir sind es halt noch so gewohnt, in unserem alten Leben war es halt einfach so. Du hast keine andere Möglichkeit gehabt. Ein Mensch, der nicht frei wird durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, der hat diese Möglichkeit nicht. Der kann nur sich selbst auf den Thron umlassen. Und auch wenn er noch so gut versucht zu sein, es ist immer er, der auf dem Thron sitzt. Aber du und ich, wir haben die Möglichkeit zu sagen, so, pass auf, das bin jetzt ich. Und das ist nicht Jesus, was das will. Ans Kreuz. Ich bringe das jetzt ans Kreuz. Das muss da oben bleiben. Und das ist ein Prozess. Und ich möchte uns jetzt dann vielleicht zum Schluss anschauen, was es jetzt wirklich bedeutet, ein wahrer Jünger zu sein im Alltag. Wie kann das ausschauen? Ich denke, ein gutes Bild ist für mich, oder das beste Bild eigentlich für mich, ist die Ehe. Und ich denke, Gott hat das auch so gesehen, weil der Paulus erklärt uns ja, dass die Ehe ein Geheimnis ist und in Wirklichkeit ein Bild ist für Christus und die Gemeinde. Und eine Ehe ist im Prinzip das Innigste, was ein Mensch wirklich auf dieser Welt mit einer anderen Person erleben kann, wenn es nach Gottes Willen geschieht. Ja? Du bist mit einem Menschen so vereint, dass da nicht mehr zwei sind, das sehen vielleicht andere noch, dass da zwei sind, aber du als Ehepaar siehst da nur noch einen. Das ist wirklich einer, wir sind ein Fleisch geworden. Ja? Das heißt, das ist nicht nur dieser Geschlechtsakt, der damit gemeint ist, sondern das ist wirklich eine Vereinigung von zwei Personen zu einer Person. Und in dieser Beziehung, da geht es nicht mehr darum, was will ich und was will der andere, sondern da soll es eigentlich immer darum gehen, was will mein Partner. Und der andere sagt da, was will mein Partner. Es ist immer der andere im Zentrum. Immer. So wie bei Jesus und bei seinem Vater. So wie es bei uns und bei Jesus sein sollte. Der Vater in ihm, er im Vater, wir in Jesus, Jesus in uns. Das ist diese Beziehung. Und wie wäre das, wenn du jetzt eine Beziehung hast, also eine Ehebeziehung, eine eheliche Beziehung, einer wohnt im Spital, einer wohnt in Villach, die Kinder wohnen bei der Mama, man hat wenig Kontakt miteinander, man sieht sich selten, man hört hin und wieder über Telefonat mit voneinander. Was ist das für eine Beziehung? Was ist das für eine Ausstrahlung für die Menschen rundherum? Was ist das für eine Ausstrahlung, was sagt das den Kindern, die was sowas miterleben? Wo finden sie da die Liebe des Vaters? Wo sehen sie da die Liebe der Mutter? Es ist einfach weg. Und darum sagt er ja, wenn wir nicht in ihm sind, wenn das nicht so ist, dass wir eins sind, dann kann ja der Mensch gar nicht erkennen, dass der Vater sieht. Da sagt er, darf ich das kurz vorlesen? Dass sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Wenn wir eins sind. Wenn du nicht eins bist mit Jesus, wenn du nicht in ihm bist, wenn du auf dem Thron sitzt, dann stehst du vorm Kreuz, da ist Jesus, der für den Sünder gestorben ist, für den Kurt, und ich erzähle den Kurt von Jesus, und ich bin aber nicht eins mit Jesus, sondern ich bin der Matthias, ich sitze auf dem Thron, und ich möchte jetzt den Kurt überzeugen, dass das so wichtig ist. Und was der Kurt sieht, ist vielleicht schon ein verschwommenes Kreuz mit einem großen Schatten drauf. Denn ich stelle mich da vorne hin und sage jetzt, ich bin da. Und ich wirf den Schatten auf das Kreuz. Der Kurt kann das nicht sehen, was da wirklich ist. Wenn ich aber wirklich eins bin mit Jesus, dann sieht der Kurt schon an mir ein Licht, das auf ihn hinleuchtet. Der sieht jemanden, der das so lebt wie der den seinen Willen tun will. Und dann ist es immer noch die Gnade Gottes, die den Kurt die Augen öffnet und ihm sagt, schau her Kurt, das ist, was ich für dich vorhab. Und das ist, ich weiß, man geht oft nach so einer Predigt heim und denkt sich, ja, jetzt, ja, wie mache ich das ganz praktisch? Das klingt so leicht oder das klingt ganz logisch, aber was heißt das jetzt praktisch? Praktisch heißt das, und das sind meine Lieblingsverse, ich kann darf ich jetzt einfach da vorlesen. Einer davon ist, oder der Lieblingsvers, den ich momentan, oder den ich schon lange habe, ist Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Jetzt werdet ihr euch denken, warum kann er sein Lieblingsvers nicht auswendig? Da steht: Deshalb nun, auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Und der zweite Vers, den ich vorlesen möchte, ist im 2. Korintherbrief. Kapitel 4, Vers 7. Da sagt er, Vers 16 lese ich vor. Deshalb ermattet nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und am letzten Vers noch, ich bin jetzt schon fast am Ende, in Philipper Kapitel 3 spricht der Paulus über sich und sagt: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und dann sagt er später: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, also ich bin noch nicht fertig, ich habe noch nicht einen Wandel auf dieser Welt, wo nur noch er auf dem Thron sitzt. Gell? Oder dass ich schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das war die Einstellung von Paulus. Und ich weiß nicht, wie unsere Einstellung ist in diesem Leben. Oft einmal denke ich mal, in unserer Zeit heute war das noch nie so schwer in der Geschichte wie in unserer Zeit heute. Denke ich mal oft. Gell? Ich weiß, es gibt schon in der Geschichte auch schlimme Sachen, die passiert sind, wo Menschen viel aushalten haben müssen. Aber was ich heute sehe, der Mensch hätte so viele Möglichkeiten, sein Ich zu befriedigen. Das hat es früher einfach nicht gegeben. Im Mittelalter, wenn du da ein Bauer warst, dann hast du geschaut, dass du irgendwie über die Runden kommst. Du hast nicht Freiheit gehabt, dich selbst zu verwirklichen. Gell? Und trotzdem waren die ja genauso herausgefordert wie wir, glaube ich schon. Aber heute bist du so bombardiert von Dingen, die dir vorgeben, die erfüllen zu können. Und der Ich ist immer wieder herausgefordert. Und ich möchte mit einer Begebenheit abschließen, die der Hans-Peter Royer mal erzählt hat. Das finde ich ganz ein tolles Beispiel, warum es dann so ist, dass wir so leicht und so schnell wieder das Ich herrschen lassen. Gell? Da hat er gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach so, wie er das macht. Ich nehme jetzt einfach ein paar Personen aus dem Publikum. Den Kurt. Der Kurt ist ein ganz schlimmer Sklaventreiber. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es ist jetzt dann wirklich nur fiktiv. Gell? Also nicht, dass sich jetzt einer denkt, ja stimmt, das wollte ich ihm schon lange mal sagen. Nein, überhaupt nicht. Und der Kurt hat die Sibylle vor langer Zeit schon gekauft. Das ist seine Sklavin. Boah. Und die hat kein schönes Leben bei ihm. Die wird sowas von, die muss alles tun, was er sagt. Die dreckigste Arbeit muss die machen. Jeden Tag. Kriegt fast nie frei. Ist immer nur der Schlechteste vom Schlechtesten. Und der Kurt, der nutzt das voll aus. Der treibt sie an und treibt sie an. Gell? Und dann kommt der Mann auf den Markt, der Matthias, gell, ist er jetzt. Gell? Und, und ich sage zum Kurt, ich kaufe sie dir ab. Und der Kurt sagt, ja, das zahlst du gar nicht. Dann sage ich, doch, ich zahle das Höchste, was du brauchst, was du willst. Und der Kurt sagt, okay, das ist es, wir werden uns einig. Und ich zahle diesen hohen Preis und die Sibylle kehrt jetzt mir. Wir dürfen nicht vergessen als Christen, es gibt für uns genauso wenig Freiheit wie für die, die was unter die Sünde versklavt sind. Der Römerbrief sagt uns das ganz klar. Du kannst nicht frei von Sklaverei sein. Du kannst nur entscheiden, und nicht einmal das eigentlich, aber du kannst nur entweder dem Sklaven, den Herrn dienen oder dem Herrn dienen. Deswegen sagt er ja, wir sollen nicht mehr Sklaven der Sünde sein, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. So, die Sibylle gehört jetzt mir. Und ich behandle die Sibylle natürlich gut, ich bin jetzt wieder gut. Ja. Und die Sibylle schämt bei mir und wir gehen gemeinsam durchs Leben und sie lädt sie ein, sie ist in mein Haus, sie darf alles mitbenutzen. Plötzlich ist sie ganz verwirrt, weil eigentlich hat sie immer arbeiten müssen. Jetzt darf sie sich ein bisschen ausruhen und da hat sie schämt bei mir. Und dann eines Tages sage ich zu Sibylle, du hättest von meinem Spital aber, ich möchte ein bisschen was einkaufen gehen, gehen wir gewonnen kaufen und dann muss ich noch wo vorbeischauen. Und dann fahren wir halt nach Spital und dann muss ich noch wo vorbeischauen und ich sage zu Sibylle, weißt du was, wart kurz da vom Geschäft, ich gehe jetzt geschwind da rein und ich komme gleich wieder. Und die Sibylle steht draußen vom Geschäft und wartet und auf einmal kommt auf der anderen Seite der Kurt daher. Was ist mit dir? Wo stehst du noch immer? Die Sibylle sagt, ja, ich tue da einkaufen. Was? Einkaufen? Spinnst du ein bisschen? Kommst du sofort mit? Und die Sibylle, weil sie jahrelang vom Kurt so schlecht behandelt worden ist und Angst hatte vor ihm, und geht schon mit dem Kurt. Und die geht aus und sagt, hey, Sibylle, was tust du denn da? Ja, der Kurt hat gesagt, sag ich, nein, Sibylle, du gehörst jetzt mir. Du bleibst bei mir. Und ich denke, so geht es uns gar einmal. Wir sind so geprägt noch von diesem alten, sündigen Leben, dass wir so leicht in Gefahr laufen, irgendwo in diese Richtung wieder abzudriften und sofort etwas nachzugeben und nachzugehen. Aber in Wirklichkeit sind wir frei und wir können uns dagegen entscheiden. Und wisst ihr was? Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Das passiert nicht daheim auf der Couch, wo du sitzt und sagst, so, Jesus, jetzt verändere mich. Sondern Jesus geht mit mir. Er ist in mir. Näher geht's gar nicht mehr. Und er sagt, Matthias, du kannst dich ganz frei jetzt dagegen entscheiden. Tu es. Und ich gebe dir durch meinen Geist die Kraft dazu. Entscheide dich dagegen. Es ist bei mir momentan in der Arbeit ziemlich herausfordernd. Wir haben da ein paar Konflikte laufen und es ist echt so, dass ich fast im Minutentakt sagen muss, Herr Jesus, das tut mir leid, ich will das nicht. Ich will den Gedanken jetzt nicht haben. Ich will den Gedanken jetzt nicht haben. Vergib mir. Ich will dir treu sein. Du sollst herrschen in meinem Leben. Oder daheim geht es uns oft so. In unserer Ehe, ja. Es ist auch nicht immer leicht. Aber da müssen wir echt oft einmal zusammenstehen. Und da wische ich die mir und sage jetzt, sag ich so mir, wir beten jetzt an, dass wir das tun wollen, was Jesus will. Das sage ich jetzt gar nicht, um mich wichtig zu machen. Überhaupt nicht, gell? Jeder, der was mir ein bisschen besser kennt, der wird wissen, dass das mir überhaupt nicht so ist, dass ich so ein Mensch bin, der das schon ganz ergriffen hat. Wenn der Paulus das einmal ergriffen hat, dann wer hat das von uns ergriffen, gell? Aber wir haben die Freiheit dazu. Wir müssen sie nutzen und dazu müssen wir uns antreiben. Und was glaubt ihr, woher die ganzen Konflikte kommen, die wir da herinnen haben? Woher kommen die ganzen Probleme? Dass ich, der was auf dem Thron sitzt, der was sagt, na, was so muss es sein, ich will das aber so. Wenn Jesus auf dem Thron sitzt, dann hast du alles, dann ist das dieser paradiesische Zustand wiederhergestellt. Natürlich nicht vollkommen, aber du hast in Jesus dann wieder alles. Und da gibt es jetzt wunderbare Beispiele im Alten Testament, wo das wirklich Gott sichtbar gemacht hat am Volk der Juden, dass er für sie wirklich alles ist. Aber da bleibt jetzt die Zeit nicht mehr dafür. Ich habe gesehen, der Kurt hat aufgeschrieben, 30 Minuten für die Predigt. Ich mache jetzt da einen Punkt und die Peters Gottes gebrauchen kann irgendwo in einem Leben. Ermutigen wir uns dazu. Amen.